Karl May. Die Liebe des Ulan. Kapitel 97. Blücher fuhr erstaunt zurück. »Rejak?« fragte er in einem unendlich gedehnten Tone. »Ja, natürlich ist er tot, aber er ist es, den sie beerben soll? Er und kein anderer. Da sollen doch gleich 1000 Bomben platzen. Wie geht das zu?« »Wissen Euer Exzellenz, dass Baron Rejak sehr, sehr reich war?« »Ja, aber er war reich, weil er ein großer Schuft war. Er machte den Gurgelabschneider und sammelte sich als Armeelieferant Millionen, während die armen Soldaten hungern mussten und in Lumpen gingen. Erinnern sich, Exzellenz, auch noch meiner früheren Mitteilung, dass Napoleon Margot gesehen hatte?« »Ja, er hatte ein Auge auf sie geworfen. Oder auch wohl beide.« »Nun, es ist im Plane gewesen, dass Rejak sie heiraten solle.«
»Der?«
»Dem sollte ein heiliges Wetter auf den Leib fahren, aber kein solches Prachtmädel, wie die Margot ist. Aber hätte der Kaiser denn dazu seine Einwilligung gegeben?« »Natürlich, von diesem ist ja der Plan ausgegangen. Margot sollte als Baronin de Rejak am kaiserlichen Hofe Zutritt erhalten. Ah, damit Napoleon Gelegenheit erhalte, sie zuweilen beim Kopfe zu nehmen?
Das mag er sich vergehen lassen.
Jetzt mag er auf St. Helena Käse reiben, aber an solche Sachen mag er ja nicht denken.« Richemont hatte die Hand dabei im Spiele gehabt. Er schreibt, dass Rejak gestorben sei, ohne einen nahen Erben zu hinterlassen.
»Was geht das Margot an?«
Er schreibt ferner, dass er die schriftliche Einwilligung des Kaisers zur Verheiratung Margots mit Rejak in den Händen habe.
»Ah, das galt damals als vollzogene Verlobung.«
»Auch jetzt noch?«
»Kommt auf Umstände an. Ich bin kein Advokat oder Rechtswurm.«
Ferner hatte Rejak ein Testament hinterlassen.
»Doch, also gibt es einen Erben?«
»Ja.«
»Wer ist es?«
»Eben Margot.«
»Heiliges Pech, Margot, inwiefern denn?«
»Rejak hat seine Verlobung oder die kaiserliche Einwilligung dadurch erkauft, dass er für den Fall seines Todes Margot als unumschränkte Erbin seiner sämtlichen Hinterlassenschaft einsetzte.«
»Welch ein Glück für euch, oder welch eine Schande für euch!«
»Kein Glück, sondern eine Schande, wenn Margot akzeptiert.«
»Richtig, mein Junge, du bist ein tüchtiger Kerl und hast Ehre im Leibe. Aber wo befindet sich das Testament?«
»Richemont hat es.«
»Wird es echt sein?«
»Es muss überprüft werden.«
»Dem Kerl ist alles zuzutrauen. Aber ein Esel ist er doch, ein großer Esel.«
»Inwiefern, Exzellenz?«
»Er will mit dem Testamente Margot zu sich locken?«
»Ja, wie ich bereits sagte.«
»Wenn sie ihm aber nicht folgt?«
»So soll sie keinen Genuss davon haben.«
»Unsinn! Es wäre leicht, ihm das Testament abzunehmen. Dazu sind die Behörden da, und eben darum ist er ein großer Esel, mein Junge.«
»Oh, durchlaucht! Er würde das Testament versteckt halten und sagen, dass er die Unwahrheit gesagt habe. Er würde behaupten, dass die Erfindung von dem Testamente nur eine Lockung gewesen sei.«
»Das ist allerdings richtig. Was sagt Margot dazu?«
»Sie will natürlich nichts von ihm wissen.«
»Und von der Erbschaft?«
»Auch nichts.«
»Brav! Ihr habt zwar beide kein Vermögen, aber ich will schon für ein rasches Avancement sorgen, und dann leidet ihr ja keine Not.«
Die Züge Königsaus verdüsterten sich. »Oh, Exzellenz«, sagte er, »mit dem Avancement wird es vorüber sein.«
»Vorüber?«
fragte Blücher.
»Warum?«
Königsau deutete zum zweiten Male nach der Narbe und antwortete, »Hier liegt der Grund.«
»Donnerwetter! Ist so eine ehrenvolle Narbe etwa ein Schandfleck?«
»Ganz und gar nicht.«
»So brauchst du dich doch auch nicht wegen ihr zu schämen, vorzudienen.«
»Zu schämen? Ganz und gar nicht, durchlaucht.«
»Nun, und dennoch soll sie der Grund sein, dass es mit dem Avancement vorüber ist?« »Das begreife, wer da will, ich aber nicht.«
Königsau lächelte trübe, beinahe bitter.
Haben Exzellenz nicht vorhin selbst gesagt, dass in meinem Kopfe irgendein Rad zersprungen sei?« fragte er. Blücher ahnte, was da kommen werde, darum antwortete er rasch:
»Pappalapapp, das war ja nur im Spaße gesagt.«
»Ich weiß das, und dennoch ist es bitterer Ernst.«
»Unsinn!«
»Mein Gedächtnis hat gelitten.«
»Meinetwegen.«
»Es ist nicht mehr zuverlässig.«
»Doch bloß in dem einen vorhin erwähnten Punkte.«
»Bisher ja, aber es kann mich in jedem Augenblicke, bei jedem Punkte, der vielleicht von größter dienstlicher Wichtigkeit ist, ebenso verlassen.«
»Donner und Doria, wer sagt das?«
»Die Ärzte.«
»Welche Ärzte?«
»Die mich behandelten und die, als Sachverständige, jetzt über meine Zukunft zu entscheiden haben.« Blücher blickte ihn mit einem ganz eigentümlichen Ausdrucke an.
»Sachverständige?« fragte er. »Zukunft? Entscheiden?«
»Ja.«
»Ich verstehe das nicht.«
»Ich wollte es auch nicht verstehen, sah mich aber bald dazu gezwungen. Ich werde meinen Abschied fordern müssen.«
»Abschied, Kerl! Ist er verrückt?« rief der Marschall.
»Oh, man hat es mir bereits angedeutet.« Da trat Blücher an das Fenster, blickte ein Weilchen stumm hinaus und drehte, als er seiner Gefühle Herr geworden war, sich wieder um. Seine Wangen waren rot geworden und seine Augen schimmerten feucht, als er in scheinbar ruhigem, aber aufrichtig herzlichem Tone sagte:
»Also, dir hat man angedeutet, dass du deinen Abschied fordern sollst?«
»Ja.«
»So einem jungen, talent- und hoffnungsvollen Offizier?« »Was hast du zu tun beschlossen?«
»Zu gehorchen.«
»Auch wenn ich dir abrate?«
»Auch dann.«
»Millionen Donnerwetter, Kerl, warum auch dann?«
»Weil ich den Abschied erhalte, wenn ich ihn nicht fordere.«
»Da werde ich mich denn doch in der Länge und der Breite dazwischenlegen.«
»Ich bin Exzellenz außerordentlich verbunden, aber darf ich aufrichtig reden?«
»Rede nur gerade so, wie dir es vom Maule kommt.«
»Ihre Intervention würde allerdings mächtig genug sein, mich zu halten. Aber ich würde denn doch den Verhältnissen und den nächsten Vorgesetzten gegenüber zu kämpfen haben.«
»Diese Vorgesetzten, Halunken, sollte der Teufel holen.«
»Das geht nicht so schnell. Es würde da Scherereien geben, die...«
»Ja, ja«,
fiel Blücher schnell ein,
»ich weiß, was du meinst. Es gibt so kleine, ganz kleine Teufeleien, die in fürchterlicher Menge und Schärfe kommen und gegen welche ich dich nicht schützen könnte.
Ich kann dir da allerdings nicht Unrecht geben, armer Kerl.« »Und wie nun, wenn die Ärzte wirklich recht haben?«
»Mit dem Rade im Kopf?«
»Nicht in dieser Bedeutung, Exzellenz. Meine Denk- und Urteilskraft hat nicht im Mindesten gelitten.
Wie aber, wenn dies nur so scheint?
Meine Wunde verursacht mir mancherlei Schmerzen und Beschwerden. Wenn ich gerecht und unparteiisch denke, so muss ich die Möglichkeit zugeben, dass eine so bedeutende Hirnverletzung doch schwere, unvorhergesehene Folgen nach sich ziehen kann.«
»Mensch, du bist ein Schwarzseher.«
»Ich bemühe mich nur, keine Eventualität unberechnet zu lassen.«
»Mag sein, aber schade, jammerschade ist es doch. Also, du bist wirklich gewillt, um deinen Abschied einzukommen?«
»Fest gewillt.«
»Na, meinetwegen, tu es. Aber wann denn?«
»So bald wie tunlich.«
»Unsinn! Hat dein Kopf etwa so gelitten, dass du über einem solchen Gesuch 3/4 Jahre zubringen wirst?«
»Nicht ganz«, antwortete Königsau lächelnd.
»So schreibe es heute.«
»Exzellenz, ich erlaube mir die Meinung, dass...«
»Unsinn, Maul halten! Wer hat hier eine Meinung zu haben, er oder ich?« donnerte der Alte los. »Mache er die Sache kurz. Hat er während seines Krankenlagers das Schreiben verlernt?«
»Nein«, antwortete Königsau kurz.
»Gut, dort sieht er Tinte, Papier und Gänsewische. Reiße er sich eine Feder heraus. Das Messer, sie zu schneiden, liegt auch dort. Dann setze er sich hin und fertige er sein Gesuch. Ich werde mir inzwischen eine andere Pfeife anbrennen. Also gehe er los, aber so kurz wie möglich.«
Königsau gehorchte. Er setzte sich,
Auf dem Tisch lag ein ganzer Federwisch, der Flügel einer Gans, wie man sie zum Ausfegen und Abstäuben damals in Gebrauch hatte. Er riss sich eine Feder heraus, schnitt sie, da sie nicht gezogen war, mühsam zurecht und schickte sich an zu schreiben.
»Halt«, meinte da der Marschall, »wie denkt es sich besser nach, mit Pfeife oder ohne Pfeife?«
»Mit«, antwortete Königsau.
»So stopfe dir eine, ehe du die Kleckserei beginnst. Ah, greif zu!«
Der Leutnant musste gehorchen. Er stopfte sich eine holländische Tönerne, setzte sie in Brand und begann dann.
»Halt«, rief der Alte abermals, »an wen adressierst du das Gesuch?«
»Vorgeschriebenerweise an das Regimentskommando.«
»Unsinn, dich geht diese vorgeschriebene Weise ganz und gar nichts mehr an. Man will dich los sein, und man soll den Willen haben. Aber mit diesen Kerls sollst du nun auch nicht mehr schriftlich verkehren.«
»An wen, meinen Exzellenz, sonst, dass ich adressieren soll?«
»Wie? Was? Das leuchtet dir nicht ein?«
»Nein.«
»Da schlage doch das Wetter drein. Muss ich dich denn geradezu mit der Nase hineindrücken? Du adressierst dein Abschiedsgesuch an mich, alten Halunken. Das ist das Gescheiteste, was du tun kannst.«
»Mit Übergehung sämtlicher anderer Kompetenzen?«
»Jawohl, anders nicht.«
»Ganz wie Exzellenz befehlen.«
»Ja, das befehle ich. Und nun fange endlich einmal an. Drücke aber vorher den Tabak nieder, sonst fällt er dir aus der Pfeife auf das Papier herunter.«
Königsau schrieb. Er gab sich trotz der Eile die möglichste Mühe. Als 10 Minuten vergangen waren, legte er die Feder weg.
»Fertig?«
fragte Blücher.
»Ja.« »Vorlesen?«
Königsau erhob sich vom Stuhle, nahm den Bogen empor und begann. »An seine fürstliche Durchlaucht, Herrn Feldmar...«
»Halt!«
donnerte da Blücher.
»Das ist die Überschrift?«
»Ja.«
»Die Adresse?«
»Ja.«
»Meine Adresse?«
»Allerdings.«
»Kerl, dich soll der Teufel reiten. Wenn so ein vorgesetzter Kerl von dir an mich schreibt, so verlange ich allerdings, dass er alles, alles bringt, nämlich den Fürsten, den Gebhard Leberecht, den Marschall, die Exzellenz, den alten Blücher, die Durchlaucht, die Hoheit und das Euer Gnaden. Wehe ihm, wenn er ein Jota weglassen wollte. Aber wenn du, der Zurückgesetzte von diesen Vorgesetzten, mir schreibt, so ist das überflüssig. Ich will diesen Kerls beweisen, dass ich etwas auf dich halte. Wie viele Zeilen hat denn dein Gesuch?«
52.
»Mein Gott, 52! Ist denn solch ein Quirlquatsch nötig? Setze dich hin und nimm einen anderen Bogen. Ich werde dir diktieren.«
Königsau gehorchte. Blücher steckte die Pfeife ordentlich in Brand, lief nachdenklich im Zimmer auf und ab und fragte nach einer Weile:
»Kann's losgehen?«
»Ja.«
»Gut, also jetzt. Was haben wir heute für einen?«
»Den 23.
»Ah ja, übermorgen ist ja Weihnachten. Also gerade zu Weihnachten lässt du dich trauen?«
»Das freut mich und das passt mir.
Hast du die Feder auch gehörig eingetunkt?«
»Ja.«
»So schreibe. Berlin, den 23. Dezember 1816. An meinen Freund und Gönner Gebhard Leberecht von Blücher.«
»Fertig?«
»Ja.«
»Also weiter.«
»Lieber Freund und Kampfgenosse, ich habe einen gottserbärmlichen Schmiss über den Kopf bekommen. Ich soll deshalb den Abschied nehmen. Ich tue es hiermit. Gib ihn mir. Von dir ist er mir lieber als von anderen, denn du weißt, dass ich meine Pflicht getan habe. Dein treuer Hugo von Königsau, Leutnant.«
»Fertig?« fragte er eine Minute nach dem letzten Worte.
»Ja«, antwortete Hugo. »Na, weißt du nun, wie ein Abschiedsgesuch gemacht wird?«
»Exzellenz, die Worte wollten mir nicht aus der Feder.«
»Warum nicht?«
»Dieser Scherz ist mir allerdings ein erfreulicher Beweis Ihres...«
»Unsinn«, unterbrach ihn Blücher. »Es ist kein Spaß, sondern mein Ernst. Zeig mal her.
Hast du Streusand drauf?
Noch nicht.
Schütt Tabakasche drauf, sie löscht viel besser als Sand.
Dies wurde getan, und dann nahm Blücher den Bogen her, um ihn zu lesen.
Hast wirklich keine üble Hand,
meinte er.
Deines ist besser zu lesen als meines. Rate, wer das zu lesen bekommt.
Ich habe keine Ahnung, Exzellenz.
Keine Ahnung? Dummkopf, wer anders als der König?
Königsau hatte sich das gedacht, aber er erschrak dennoch. Exzellenz, meinte er zögernd. Es scheint mir, als ob in diesem Falle das Gesuch denn doch eine veränderte Fassung erhalten müsste.
Eine andere Fassung? Wie meinst du das? Den Bogen zusammengebrochen? Das versteht sich ja ganz und gar von selber. Es kommt sogar ein Kuvert darüber.
Ich meine, dass der Inhalt durch veränderte Worte ausgedrückt werden müsse.
Blüchers Brauen zogen sich zusammen. Die Worte verändern? Fragte er.
Ja, so einigermaßen.
Mensch, Kerl, Junge, Königsau, was fällt dir ein? Denkst du etwa, dass ich kein Gesuch entwerfen kann?
Hugo erschrak. Exzellenz, beeilte er sich zu antworten. Ich bin vollständig überzeugt.
Oder dass ich nicht diktieren kann?
Unterbrach ihn Blücher.
Dieses Gesuch ist ein stilistisches Meisterwerk und der König bekommt es zu lesen. Damit passt da und Punkt um. Aber nun weiter. Wie geht es mit diesem Richemont? Wollen wir ihn abfangen?
Ich weiß nicht, ob dies möglich ist.
Warum nicht? Du weißt ja seinen Aufenthalt.
Aber Straßburg gehört zu Frankreich.
Das ist egal. Wie heißt in Frankreich der oberste Ankläger?
Generalprokurator.
Nun gut, an diesen Generalprokurator schreibe ich. Ihm schicke ich die Anklage. Und dann will ich sehen, ob man es wagen wird, einen Antrag des alten Blücher unbeachtet zu lassen.
Was hattet ihr diesem Richemont
an der Leiche seines Opfers abgenommen?
Rejaks Börse und Brieftasche.
Ist es bewiesen, dass beides ihm gehörte?
Sein Wappen und Namenszug befindet sich darauf.
Das ist hinreichend. Ihr habt die Leiche begraben?
Ja.
Könntest du die Stelle heute noch finden?
Ganz gewiss.
Es wäre ja möglich, dass man deine Gegenwart forderte. Hast du die Ermordung direkt gesehen?
Nein.
Das ist dumm.
Nun kann er leugnen. Oh, doch nicht. Ich sah ihn mit Rejac beisammen. Nach einer Entfernung von kaum 5 Minuten kehrte ich zurück. Richemont war fort, Rejac lag erstochen am Boden. Er war noch warm. Es fehlten ihm die Gegenstände, welche wir dann bei Richemont fanden.
Das ist allerdings genug. Wie mag das Testament in die Hände des Kapitäns gekommen sein?
Vielleicht ist es gefälscht. Ist es jedoch wirklich echt, so kann es für Rejac ja irgendeinen Grund gegeben haben, es den Händen Richemonts anzuvertrauen.
Das ist wahr,
meinte Blücher.
Richemont hat kein Vermögen?
Nein, aber desto mehr Schulden, wie Exzellenz ja bereits wissen.
Dann muss es allerdings verteufelt fatal für ihn sein, in diesem Testament ein richtiges Vermögen in der Hand zu halten, von welchem er nicht einen Heller erhalten wird.
Deshalb will er Margot zu sich locken.
Ja, er würde die Erbschaft für sie erheben und dann schleunigst durchbringen. Das soll ihm nicht gelingen. Na, übermorgen bin ich bei euch, da besprechen wir alles. Und dann wird gehandelt. Jetzt kannst du dich von dannen trollen, mein Junge. Grüß mir die Margot und auch die anderen beiden Frauen. Das Abschiedsgesuch wird besorgt. Adieu.
Adieu, Exzellenz. Er ging. War er durch seine kaum überwundenen Leiden in eine trübe Stimmung versetzt und dann durch den Wink, seinen Abschied zu nehmen, verbittert worden, so hatte ihn jetzt die Unterredung mit dem alten Haudegen förmlich erquickt und wieder aufgerichtet. Er kehrte mit frischem Mute zu den Seinigen zurück.